Jetzt wenden wir uns, wie gesagt, dem letzten Buch der Bibel zu, dem Buch der Offenbarung oder auch Apokalypse genannt. Zuerst einige allgemeine, einführende Gedanken. Das Buch der Offenbarung ist leider in der Geschichte der Christenheit immer wieder sehr stark abgewertet worden. Zum Beispiel zwei Reformatoren sagen über die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, Folgendes. Luther, 1522 in seinem September-Testament, sagt, Christus wird in der Offenbarung weder gelehrt noch erkannt. Ich finde diese Aussage einfach erstaunlich. Wer die Offenbarung sorgfältig liest, der merkt gerade, dass Christus dort erkannt wird und gelehrt wird und hochgehalten und gehoben wird. Es geht gerade um Jesus Christus in diesem Buch. Ich kann Luther wirklich nicht verstehen, dass er Jesus da nicht gefunden hat. Und Zwingli sagt auf der Berner Disputation in 1528, von der Apokalypse nehme ich kein Zeugnis, denn sie ist kein christliches Buch. Wiederum eine erstaunliche Aussage. Aber da sehen Sie, wie die sogenannten großen Gottesmänner jener Zeit auch wenigstens ein blindes Auge haben konnten. Sie haben auch natürlich die Sache mit der Gemeinde nicht gesehen. Ja. Das blieb einigen wenigen über, das zu erkennen, obwohl sie einiges schon erkannt haben, aber sie hatten nicht den Mut, das durchzuführen. So musste man es vielleicht sagen. Warum ist dieses Buch so stark verkannt worden oder auch abgewertet worden? Vielleicht aus zwei Gründen. Es ist ja ein Buch mit einer Sprache, die schwer zu verstehen ist. Und wenn man dann alle diese Bilder erklärt haben will, kann man sich sehr viel Mühe geben und doch nicht viel vorwärts kommen. Aber es ist genügend in diesem Buch, dass nicht Bildersprache ist und klar und deutliche Sprache ist, sodass man es verstehen kann. So schwierig ist es wiederum nicht, aber eben wegen der schwer verständlichen Sprache und wegen der vielen Bilder hat man hier Schwierigkeiten empfunden. Und auf der anderen Seite hat es immer die Gefahr gegeben des sogenannten Chiliasmus. Es gibt zwei Wörter für den Glauben an ein tausendjähriges Reich. Das eine kommt vom Lateinischen und das andere vom Griechischen. Sie kennen vielleicht das Wort Millennium oder Millennium, je nachdem man es schreibt mit einem oder zwei N. Millennium kommt aus dem Lateinischen und hat mit tausend Jahren zu tun. Verdeutscht tausend Jahre. Das vom Griechischen kommende Wort, das wir bei uns haben, ist Chiliasmus. In der Reformationszeit hießen Leute, die das tausendjährige Reich ernst nehmen wollten, Chiliasten. Und unsere geistlichen Vorväter jener Zeit hatten solche Leute unter sich. Das heißt, sie waren sehr begeistert und beeindruckt von dem Gedanken, dass wenn Gott seine Kirche, seine Gemeinde erneuern könnte, dass dann ein tausendjähriges Reich entstehen könnte. Und dieses wollten sie verwirklichen. Und einige wenige dann noch mit Schwert und Pulver. Oder wenigstens mit Schwert. Sie wollten also mit Gewalt so ein tausendjähriges Reich einführen. Vor dieser Schwärmerei hat man immer wieder Angst. Und in der Tat, man kann von der Prophetie und auch aus der Offenbarung Gedanken nehmen, die man nicht im Zusammenhang nimmt und dann einfach weiterentwickelt, willkürlich. Man muss vor der Gefahr warnen, dass man eigenwillig, das heißt mit eigenen Gedanken, gewisse Aussagen auslegt. Zum Beispiel der Gedanke, dass ein Tag ein Jahr bedeuten würde. Wenn die Schrift das nicht sagt, sollten wir vorsichtig sein, das nicht zu sagen. Ne? Wo die Schrift schweigt, sollten auch wir schweigen oder bereit sein zu schweigen. Wo die Schrift spricht, sollten wir den Mut haben zu sprechen. Weiter. Das Buch der Offenbarung ist eigentlich, trotz der Schwierigkeit, es zu verstehen, ein sehr relevantes Buch. Denn es geht in diesem Buch um die Königsherrschaft Gottes. Die Königsherrschaft Gottes in der Geschichte, das heißt, der Machtkampf zwischen Satan und Gott spitzt sich in diesem Buch zu. Wir sehen hier, wie der Kampf zwischen Satan und Gott immer konkreter wird und sich zuspitzt. Der Schauplatz dieses Kampfes zwischen Gott und Satan ist ja die Menschheit. So wie der Abfall von Gott zunimmt, so nimmt auch die Macht Satans über den Menschen zu. In dem Maße, wie man Gott verlässt, gewinnt Satan Raum. Es ist kein Niemandsland da, kein Vakuum. Wo man Gott verlässt, wird man nicht human oder humanistisch, sondern da kommt man unter die Führung, unter die Gewalt Satans. Das merkt man. Gott kann Leiden schicken, um die Menschen zu sich zu rufen. Aber wir lesen etwas sehr Trauriges in der Offenbarung, dass Menschen sich nicht rufen lassen durch diese Leiden. Das finde ich mit vom Traurigsten. Die Entscheidung dieses Kampfes zwischen Satan und Gott fällt in den Kapiteln 19 und 20, wo Satan dann überwunden wird. Interessant ist, um es vorwegzunehmen, dass in diesem Buch wir drei Hauptstädte haben, drei Weltstädte. Es gibt noch mehr Städte wohl, die genannt werden, aber drei Hauptstädte. Wir haben hier das alte Jerusalem, die Hauptstadt Israels. Wir haben hier die Stadt Babylon, die in der Offenbarung eine Hauptstadt religiöser Vereinigung ist. Und dann haben wir das neue Jerusalem. Diese drei Städte spielen eine besondere Rolle in diesem Buch. Ebenfalls haben wir in der Offenbarung drei Völker. Paulus sagt einmal oder spricht einmal von diesen drei Völkern. Im Alten Testament haben wir zwei Volksgruppen. Israel, eine kleine Volksgruppe von 12 Stämmen, und dann alle anderen Völker. Das heißt, die ganze Menschheit wird im Alten Testament in zwei geteilt, im Neuen Testament in drei. Israel hört nicht auf zu existieren. Israel geht nicht auf in der Gemeinde, sondern es gibt eine dritte Gruppierung, Gemeinde aus, bestehend aus Menschen aus den zwei früheren Gruppen. Aber diese früheren zwei bleiben bestehen, weil nicht alle aus der einen oder der anderen Gruppe sich bekehren. Sodass wir dann Juden und Heiden und die Gemeinde Jesu haben. Und alle diese drei treffen wir auch in der Offenbarung an. Und wir haben in der Offenbarung wieder die Zahl 3. Wir haben drei symbolische Frauen. Drei Frauen in Bild. Wir haben Israel als Frau dargestellt. Und wir haben die Hure, die falsche religiöse Macht. Und wir haben die Gemeinde als Braut Jesu Christi. Diese drei Bilder haben wir in der Offenbarung, Frauenbilder. Die Hauptperson in der Offenbarung ist jedoch Jesus Christus. Die ganze Offenbarung ist eine Offenbarung von ihm oder ihm gegeben. Die Überschrift lautet Offenbarung Jesu Christi. Sie gehört ihm. Es geht über ihn. Auf den Verherrlichten wird Johannes in Kapitel 1 aufmerksam gemacht. In Kapitel 1, gleich beim Einstieg, merken wir, dass es um Jesus geht. Da haben wir ein Bild von Jesus Christus. Jesus Christus ist es, der hier Worte an die Gemeinde richtet. Jesus Christus ist es, der die Zukunft in seiner Hand hat. Und Jesus Christus ist es, der am Ende der Sieger, der Kommende, der König ist. Das heißt, von Anfang bis Ende ist Jesus Christus im Vordergrund. Er zeigt sich dem Knecht Johannes, er richtet Worte an seine Gemeinde, er hat die Zukunft in seiner Hand und er ist der Obsiegende. In Kapitel 19, Vers 10 lesen wir das konkret. Das Buch der Offenbarung handelt also von Jesus Christus. Für wen ist dieses Buch nun? Dieses Buch ist für die Gemeinde. Jesus sagt in Kapitel 1, schreibe an die Gemeinden. Und gleich am Anfang sagt auch Johannes, was hier geschrieben steht, ist für die sieben Gemeinden. Und später heißt es, was an die sieben Gemeinden gerichtet wird, das ist für alle Gemeinden jener Zeit und späterer Zeiten. Das merkt man dann, wenn man das studiert. Das Buch ist für Seelsorgebedürftige, das heißt für Schafe unseres Herrn Jesus Christus, der unser Hirt ist. Und da ist jeder von uns gemeint. Das Buch ist ein seelsorgerliches Buch. Das Buch ist nicht ein Steinbruch für Neugierige, die die Zukunft irgendwie erschließen möchten. Sie sagt uns viel über die Zukunft, aber ist oft in solchen vagen Formulierungen, dass wir immer noch nicht genau wissen, wo wir dran sind. Aber wir wissen, wo wir dran sind im Geistlichen. Immer wieder wird uns hier Trost gespendet in der Offenbarung. Die Offenbarung, das ist mir in den letzten Jahren wichtig geworden, ist ein Hirtenbrief. Die Offenbarung ist ein Buch eines Hirten für seine Herde, für seine Schafe. Es sind sehr viele schöne seelsorgerliche Worte da und ich hoffe, wir können diese uns merken im Verlauf der Betrachtung. In Kapitel 1 merken wir das schon. Dort haben wir eine Begegnung mit dem Autor Jesus Christus, dem Herrn der Gemeinde. Und er hat, obwohl er feurige Augen hat, hat er aber doch tröstende Worte für seinen Knecht Johannes. So begegnen wir ihm. In den Kapitel 2 und 3 haben wir dann ganz besonders seelsorgerliche Worte des Herrn an seine Gemeinde. Und die Kapitel 4 bis 19, da sehen wir den Herrn der Gemeinde als Herrn der Geschichte. Wenn ein Junge in einer Familie aufwächst, lernt er seinen Vater kennen als einen Vater zu Hause. Aber wenn er älter wird und erfährt, wer der Vater in der Gesellschaft ist, dann lernt er ihn noch anders kennen. Zum Beispiel stellt der Junge fest, dass der Vater vielleicht ein Bankdirektor oder ein Regierungsbeamter ist. Dann bekommt er ihn lernt er ihn kennen von einer anderen Seite. Zu wissen, dass sein Papa eine ganze Menge in der Welt zu sagen hat, das gibt ihm größeres Vertrauen. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, unser Herr Jesus, den wir kennenlernten bei unserer Bekehrung, der uns die Sünden vergeben hat, der uns geführt hat wie ein Vater, wir sagen zu ihm Vati oder Abba, wir dürfen so zu ihm beten. Dieses vertrauliche Verhältnis, das wir zu ihm haben, wird in der Offenbarung ergänzt durch die Einsicht, dass dieser Herr Jesus, unser Hirt, dieser demütige Hirt, der König der ganzen Welt,
nicht nur dieser gegenwärtigen Welt, sondern der ganzen Weltgeschichte ist. Das heißt, wir gewinnen Vertrauen in diese Person. Wir haben größeres Vertrauen zu ihr, auch für unser Leben, wenn wir merken, dass er ein König ist, der noch eine ganze Menge andere Dinge zu tun hat und sie auch bewältigt. Für die Gemeinde also zu erfahren, dass in ihren Strapazen, Verfolgungen und Schwierigkeiten ihr Herr, ihr Hirt, der König der ganzen Welt ist, größer denn der Kaiser Nero und andere Kaiser, das war ermutigend. Und das eröffnet uns das Buch der Offenbarung. Es gibt uns einen Blick für die Größe unseres Herrn über seine Beziehung mit uns hinaus. Das besonders in den Kapiteln 4 bis 19. In den letzten drei Kapiteln sehen wir dann den Herrn der Gemeinde als Ziel der Geschichte und als Hoffnung der Gemeinde. Er ist Ziel der ganzen Weltgeschichte und für die Gemeinde ist er die besondere Hoffnung. Also, das Buch ist durchaus ein seelsorgerliches Buch und nicht nur ein Steinbruch für Geschichtsneugierige oder prophetisch Interessierte. Interessant ist, dass diesem entsprechend auch eine Anzahl von Seligpreisungen in diesem Buch zu finden sind. 8 Seligpreisungen, die vollkommene musikalische Oktave. 8 Seligpreisungen, die himmlische Musik für unsere Seele. Das tröstet. Glückselig zu preisen sind wir 8-mal in diesem Buch. Nun, zur Aufgliederung, Aufschlüsselung dieses Buches. Wenn Sie in Kapitel 1 hineinschauen, in das Ende des Kapitels, ich will das jetzt zunächst einmal vorwegnehmen, da heißt es in Vers 19, schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschieht. Dieser Vers, diese Aussage in Vers 19, ist der Schlüssel für das Verständnis dieses Buches. Johannes hat dieses Buch geschrieben, aber Jesus hat es ihm gegeben. Und Jesus sagt, was er schreiben soll. Und was er schreiben soll, lässt sich aufteilen in drei Teile. Diese Teile sind nicht gleich lang. Der erste Teil ist der kürzeste. Der zweite Teil ist ein wenig länger. Der dritte Teil ist der längste. Also schreibe erstens, was du gesehen hast. Das heißt, diese Vision von Jesus Christus. Dann zweitens, schreibe, was ist. Das sind die Worte unseres Herrn in Kapitel 2 und 3. Dann schreibe, was nach dieser Zeit, wo Johannes lebt, geschehen wird. Das beginnt in Kapitel 4. Da haben wir die grobe Einteilung dieses Buches. Eigentlich können wir noch den letzten Teil hinzufügen, der ist in Kapitel 22, das ist dann der Schluss. Wir haben eigentlich 4 Teile dann. Der Eingang wäre Kapitel 1, Kapitel 2 und 3 wären Worte Jesu Christi an seine Gemeinde und dann Kapitel 4, Vers 1 bis zum letzten Kapitel 22, Vers 5. Bis zu Kapitel 22, Vers 5. Dort, in diesem langen oder längsten Teil des Buches, haben wir die Zukunftsschau. Das ist der Baumstamm dieses Buches. Das ist der Hauptteil. Das ist die große Zukunftsschau, die Gott uns gibt. Und dann ab Vers 6 im letzten Kapitel haben wir dann den Schluss, den Abschluss dieses Buches. Jetzt wollen wir zusammen das erste Kapitel lesen. Enthüllung, das bedeutet eigentlich dieses Wort Apokalypse, bedeutet Enthüllung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, seinen Sklaven oder Sklavendienern zu zeigen, Dinge, die mit Schnelligkeit geschehen müssen. Und er sandte seinen Boten, seinen Engel, und tat sie durch Zeichen kund seinem Sklavendiener Johannes, welcher das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, was immer er auch sah, bezeugte. Glückselig zu preisen ist der, der liest. Und glückselig zu preisen sind die, welche die Worte der Prophezeiung hören. Das heißt, es wird vorgelesen. Einer liest, andere hören. Und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Johannes, an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten und Fürsten über die Könige der Erde, dem, der uns liebte und uns in seinem Blut von unseren Sünden wusch, auch machte er uns zu Königen und zu Priestern für seinen Gott und Vater, ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Wahrlich, siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstachen. Und es werden sich an die Brust schlagen und wehklagen um ihn alle Stämme der Erde. Ja, wahrlich, ich bin das A und das Z, Anfang und Ende, sagt Gott der Herr, welcher ist und war und kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, der auch euer Bruder ist und Mitteilhabe an der Bedrängnis und an dem Königreich und der Ausdauer Jesu Christi, ich war auf der Insel genannt Patmos wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses Jesu Christi. Ich war im Geist an dem Tage, der dem Herrn gehört, und hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune, die sagte, ich bin das A und das Z, der Anfang und das Ende. Und was du siehst, schreibe in ein Buch und verschicke an die Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardis und nach Philadelphia und nach Laodikea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der sieben Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen, gekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewande und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht war wie die Sonne, wenn sie leuchtet in ihrer Kraft. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und sieh, ich lebe bis in alle Ewigkeit, wahrlich. Und ich habe die Schlüssel des Bereiches der Toten und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschieht. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner rechten Hand sahst, und der sieben goldenen Leuchter, ist folgendes. Die sieben Sterne sind Boten der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter, die du sahst, sind sieben Gemeinden. In diesem Kapitel haben wir zweierlei. Dies ist der Eingang zum Buch, der erste Teil. Und das Kapitel kann aufgeteilt werden in die Anrede. Das sind die Verse 1 bis 8. Und dann in den Schreibanlass, das sind die Verse 9 bis 20, die geben uns den Grund für dieses Schreiben. In der Anrede wird uns zuerst der Inhalt angegeben. Es heißt hier, dass es eine Enthüllung Jesu Christi ist, die Gott ihm gab. Das heißt, Gott hat diese Offenbarung Jesus gegeben und Jesus hat sie Johannes anvertraut, damit er sie weitergebe. Jesus vertraut sie also dem Johannes an. Wir merken also, dass im Himmel auch eine Aufgabenaufteilung ist. Nicht Gott selbst offenbart sich dem Johannes, sondern Gott gibt die Offenbarung Jesus. Jesus gibt sie einem Boten und Johannes. Und diese geben sie dann weiter. Der Bote ist der Engel. In Vers 1 heißt es, es geht um Dinge, die mit Schnelligkeit geschehen müssen. Vielleicht lesen Sie in Ihrer Übersetzung bald. Stimmt das? So wird das Wort oft übersetzt. Aber es bedeutet eigentlich, dass das in einer Reihenfolge auf einen zukommt oder wir könnten auch übersetzen, mit Schnelligkeit auf uns zukommt. Der Inhalt oder das Wort bedeutet nicht, dass es in einer kurzen Zeit von uns erlebt werden wird. Wann es ankommt, ist nicht in diesem Wort drin. Das deutsche Wort bald ist also etwas zu stark für dieses Wort. Aber es kommt mit Schnelligkeit auf uns zu. Wann es ankommt, das ist eine andere Frage. Und wenn Jesus kommt, wird er schnell kommen. Und das andere Wort, auf das ich hinweisen möchte, ist das Wort müssen. Im früheren Deutsch hat man soll gesagt. Aber das deutsche Wort soll kann missverstanden werden. Das kann auch wird heißen. Hier steht im Grundtext nicht soll in dem Sinne, dass es werden, das heißt, es ist nicht eine Verheißung in dem Sinne, sondern es geht um ein Müssen. Das heißt, diese Dinge müssen kommen. Hier ist von dem Muss des göttlichen Plans die Rede. Gott wird mit Gewissheit seinen Plan durchführen und die Gemeinde soll das wissen, ja? Die Gemeinde soll wissen, dass es nicht anders sein kann. Es gibt keine andere Möglichkeit. Gott wird zum Ziel kommen mit seiner Gemeinde und mit der Weltgeschichte. Gleich beim ersten Vers begegnen wir also diesen tröstlichen Gedanken. Und er sandte seinen Boten, seinen Engel. Übrigens, das griechische Wort für Engel bedeutet einfach Bote. Deshalb habe ich es so übersetzt. Engel heißt einfach Bote. Auch die Vorsteher der Gemeinden sind nicht Engelwesen, himmlische Engel, sondern sind einfach Menschen, wie auch die Vorsteher ihrer Gemeinde hier einfach Menschen sind. Es sind keine Engel. Ich glaube, das haben sie schon inzwischen entdeckt, ja. Aber sie sind Boten, gell, Bruder Müller? Beauftragte, solche, die die Post empfangen und solche, die Gottes, im Auftrag Gottes einiges der Gemeinde zu sagen haben. Das ist der Sinn dieses Wortes Bote. Es geht in diesem Buch, und es tut uns leid, dass unsere lieben Herren Luther und Zwingli das nicht erkannt haben, aber in Vers 1, oder ist es schon am Anfang Vers 2, ja, Vers 2, es geht in diesem Buch um Wort Gottes. Sagt es das bei Ihnen in Vers 2? Welcher das Wort Gottes sah. Es geht um Gottes Wort in Offenbarung. Wir dürfen es nicht einfach so bagatellisieren und auf die Seite stellen. Wir dürfen es nicht für uninteressant gelten lassen. Es ist einfach Wort Gottes, das uns weitergegeben ist. Und das Zeugnis von Jesus Christus. Hier haben wir es. Dieses Buch ist ein Zeugnis von Jesus Christus. Es ist Wort Gottes und es legt Zeugnis ab von Jesus Christus. Dieses Zeugnis, sagt Johannes, wird gesehen. Das heißt, man sieht es in Bildform. Johannes ist also ein Prophet, ein Seher. Vielleicht wissen Sie noch, dass zur Zeit Samuels ein Prophet ein Seher genannt wurde, weil er die Dinge Gottes im geistlichen Auge, mit geistigem Auge gesehen hat. So ist das hier. Und er bezeugt sie. Und diese Worte Gottes nach Vers 3 sollen bewahrt bleiben. In Vers 3 wird uns gezeigt, wie das zur neutestamentlichen Zeit ausgesehen hat in den Gemeinden. Da hat nicht jeder so eine Bibel gehabt, wie Sie das jetzt haben. Nicht jeder konnte da so eine Bibel aufschlagen, sondern man hat hier und da Kopien gehabt. Schön war es, wenn eine Gemeinde eine Kopie hatte, ja? Und dann wurde vorgelesen. Wir könnten eigentlich übersetzen, selig ist oder glückselig zu preisen ist derjenige, der vorliest. Mit anderen Worten, es ist gut, wenn wir den Inhalt dieses Buches mit anderen teilen. Vorlesen, anderen davon sagen. Und dann heißt es, selig sind die, die zuhören. Für die ist ein Segen hier gesprochen. Also sie haben sich ein segensreiches Los gewählt, als sie wählten, dieses Buch betrachtet zu bekommen. Ja. Ein Segen liegt auf die Gemeinde in Butzwiller, wenn sie sich mit der Offenbarung beschäftigt. Hier verheißen. Glückselig zu preisen sind die, die hören. Und jetzt wollen wir beten, dass der Herr uns auch wirklich das Buch entschlüsselt und wir wirklich nicht nur interessante Dinge und Bilder entschlüsselt bekommen, sondern Jesus zu sehen bekommen.